Ja, ich möchte euch gern auf eine Zeitreise mitnehmen. Wir gehen so 1800 vor Christus, wir bewegen uns Richtung Süden, Ägypten, und mein Kollege Potiphar hat gerade einen Sklaven gekauft, Josef. Und da habe ich gedacht, na, ich brauche auch einen, oder? Ich brauche auch einen guten Sklaven, vor allem einen nützlichen Sklaven. Und so habe ich dann halt gedacht, dass ich jetzt wirklich da auch jemanden kaufen muss. Ich habe dann einen gesehen, auch einen Hebräischen, die sind gut, oder? Die Hebräer haben eine gute Konstitution. Der heißt Moil, also die Griechen sagen Demonesimus, oder? Eben nützlich. Und da habe ich gedacht, so, ich nehme ein bisschen Geld mit, oder? Natürlich Schweizer Geld, das ist klar. So, dann kann ich da, also Gold. Hä? So. Jetzt habe ich da mein Ding, jetzt habe ich da meinen Sklaven kaufen können. Nun eine Frage bei diesem Sklaven, diesem Moil, oder? Wer kann jetzt da über seine Zeit verfügen, über seinen Lebensstil und eben seinen Arbeitseinsatz? Wer verfügt jetzt darüber? Ja, ich, ja, ich habe ja bezahlt, oder? Ja, so ist das. Und die Bibel nimmt genau dieses Bild und ich nehme da einen Vers von Paulus. Er hat einen Korinther, nämlich im 1. Korinther 6, Vers 19, dann im zweiten Teil, dann gesagt: Wisst ihr nicht, sagt er da, er erinnert sie, solltet das eigentlich wissen, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Und dann begründet er das: Denn ihr seid teuer erkauft. Also sogar noch mehr als diese Goldfranken, he, offensichtlich teuer erkauft. Darum verherrlicht euren Gott. Und jetzt sagt er, verherrlicht euren Gott in eurem Leib. Und das ist das, was ja, ich sage jetzt mal, von außen wahrnehmbar ist, oder? Das betrifft unseren Wandel, das, was wir täglich sprechen, tun, was unsere Aktivitäten sind. Er sagt also, ihr gehört jetzt eben demjenigen, der euch gekauft hat, also wandelt demgemäß. Aber es geht noch weiter und er sagt, und in eurem Geist, und in eurem Geist, die Gott gehören. Also Leib und Geist, also mein äußerer Mensch und mein innerer Mensch, sie gehören Gott. Sie gehören Jesus Christus, weil er uns erkauft hat. Und jetzt sehen wir, wenn wir nochmals zurückdenken an meinen Moil, ich kann über das Äußere, könnte ich jetzt verfügen, oder? Über seine Zeit, was er tut, aber was er denkt, über das nicht, oder? Das ist übrigens auch heute so, oder? In Staaten, wo Druck da ist von außen, über die Gedanken, oder? Kann man nicht herrschen. Aber Gott möchte auch über unsere Gedanken Herr sein, über unser Inneres. Es geht also weiter als nur das Bild, das wir haben vom Sklavendienst eben aus dem Altertum. Ich beginne mit 1. Petrus 1, Vers 13. Ich möchte diesen Text gemeinsam anschauen. Petrus schreibt hier: Darum umgürtet die Hüften eurer Vernunft oder eures Denkens, seid nüchtern und hofft ganz und gar auf die Gnade, die auf euch zukommt bei der Offenbarung Jesu Christi. Das ist eine interessante Art und Weise, wie er das ausdrückt, je nachdem, welche Übersetzung ihr habt. Wenn ihr so modernere, funktionale Übersetzungen habt oder Übertragungen, dann steht vielleicht etwas anderes. Man versucht das zu umschreiben, weil nun, also die Vernunft zu umgürten, also umgürtet die Hüften eurer Vernunft. Was kommt einem da in den Sinn? Da fragt man sich ja gut, also wie soll das jetzt gehen? Und jetzt müsst ihr euch überlegen, ja, wo kommt das denn sonst noch vor in der Bibel? Wo lesen wir über so ein Umgürten. Es gibt einige Stellen, aber eine habe ich jetzt mal rausgenommen. Johannes 13, sicherlich sehr bekannt. Jesus, heißt hier, stand auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Also ein Umgürten, um eben dann für den Dienst bereit zu sein. Das war eigentlich die Idee. Oder wenn man jetzt irgendwo hinlaufen musste, hatte man eben sein langes Gewand, dann musste man das umgürten, damit einem das nicht in den Weg kam. Und es zeigt eigentlich eben eine Bereitschaft. Also das heißt, unser Denken sollen wir eben ausrichten und bereit machen, um konzentriert uns einzulassen auf das, was Gott uns sagen möchte, auf seinen Willen. Man könnte auch sagen, fokussieren. Das ist ja ein Thema heute, ich sage mal vor allem auch bei den Jugendlichen, die sehr stark eben mit Social Media und so auch unterwegs sind. Und manchmal hat man den Eindruck, okay, sind sie jetzt am Aufgaben machen? Sind sie irgendwie am irgendeinen Post noch beantworten? Multitasking, sagen wir dann. Und ich sage es mal so, jetzt als Dozent, in der Rolle als Dozent würde ich sagen, vergesst das mit Multitasking, wir sind kein Computer. Du bist nur dann echt leistungsfähig, wenn du fokussiert bist auf eine Sache. Nicht drei, vier nebeneinander, das geht nicht. Du musst dich fokussieren. Und das ist wichtig, wenn wir wirklich in die Gegenwart Gottes auch kommen, dass wir fokussieren. Alles andere mal weg. Ist ja gut, man kann ja die Hände auch mal abschalten. Einfach fokussieren auf das, was Gott uns sagen möchte. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein Buch, gerade meine Frau ist das gerade am Lesen, hat den Titel Hörst du mich? Das jedes Mal, wenn ich vorbeigehe, bewegt mich das irgendwie. Gott fragt dich und mich, hörst du mich? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Höre ich überhaupt Gott? Bin ich denn so fokussiert? Eben sind meine Gedanken umgürtet. Nun, meine Gedanken oder eben diese Vernunft oder das Denken, das ist ein griechisches Wort, das hier verwendet wird, Dianoia. Und vielleicht kennt das Wort Metanoia, schon mal gehört? Metanoia heißt eigentlich Umdenken. Das kommt sehr häufig vor im Neuen Testament. Oder Neuia ist eben Denken. Meta heißt eigentlich in diesem Sinne, gibt verschiedene Bedeutungen, aber auch Veränderung des Denkens. Metanoia. Gut, was wir sicher kennen, ist die Paranoia, oder? Para in diesem Sinne. Oder wir haben das Denken ist irgendwie verrückt. Deshalb sagen wir, er ist verrückt. Das Denken ist irgendwie nicht am richtigen Ort. Paranoid, eben Paranoia. Einfach vom Wort her, oder, dass ihr das hier so mal mitnehmen könnt. Also es geht hier, wenn er sagt, umgürtet die Hüften eurer Vernunft, eures Denkens, es geht hier um eure Gedankenwelt. Es geht um das, wo ihr nachsinnt, auch das, wo ihr an Einsicht gewinnt und dann in der Überlegung, oder was auch gut, was schlecht ist oder was jetzt dran ist, vernünftig denkt. Und es hat mit der Gesinnung zu tun. Welche Gesinnung habe ich? Auf was bin ich ausgerichtet? Ist meine Gesinnung, ist meine Ausrichtung auf Gott, möchte ich ihm gefallen mit dem, was ich tue. Und das beginnt eben bei den Gedanken. Es gibt so ein Sprichwort, der Gedanke ist der Vater der Tat. Es beginnt immer in den Gedanken. Sowohl zum Guten, eben als auch zum Bösen. Jesus hat das ja so ausgedrückt, die Juden waren irgendwie besorgt, dass sie irgendetwas essen könnte, was sie verunreinigte. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht das Problem. Nicht das, was ihr da esst, ist das Problem, sondern was in euren Gedanken ist und nach außen tritt. Und so drückt er das dann auch aus in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch und so weiter. Und Salomo hat deshalb dann schon ein bisschen früher auch gesagt, denn mehr als alles andere behüte das Herz. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Behüte deinen inneren Menschen. Das, was wirklich im Herzen, was in deinen Gedanken vorgeht. Habe Acht darauf. Und als Informatiker gibt es ja einen Spruch, oder? Das kennt ihr wahrscheinlich. Garbage in, garbage out. Also wenn du Müll reingibst, oder, in den Computer, kommt auch Müll raus. Und wenn du Müll aufnimmst, kannst du nicht davon ausgehen, dass etwas Gutes rauskommt in deinem Leben. Verstehst du, was ich meine? Versteht das nicht als gesetzlich oder irgendwie, nein, es ist das, was die Bibel sagt, wir sollen darauf achten. Gerade auch über was wir nachsinnen. Und ich ertappe mich auch oft, dass ich kritisch zum Beispiel auf bestimmte Politiker schaue und denke, das ist nicht gut, was die da machen. Und dann beschäftige ich mich mehr mit diesem Negativen und schaue meine Gedanken vielleicht, okay, jetzt bete ich für die und wende mich etwas Positivem zu. Und diese Tendenz, oder, wenn es in mir, beobachte ich die. Und deshalb sagt Paulus auch in Philipper 4,8, außerdem denkt über das nach, meine Geschwister, sagt er, was wahr ist, was anständig ist, was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, auf das Liebenswerte, auf das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Interessant, oder? Also wie, bisschen darauf achten, okay, mit was beschäftige ich mich? Das heißt nicht, dass wir alles negativ ausblenden, versteht mich nicht falsch, oder? Aber es geht um den Schwerpunkt. Was erfüllt, mit was beschäftige ich mich? Und wie nehme ich das auch auf? Und bin ich diszipliniert auch in meiner Gedankenwelt? Weil das hat eine Auswirkung auf das, was ich sage und tun werde. Ein weiteres Wort noch hier drin, es heißt, seid nüchtern. Nun, was ist nüchtern sein? Gut, wir kennen das natürlich im Zusammenhang mit Alkohol. Nun, wenn ich also jetzt eine Flasche Wein trinken würde, dann wäre ich eben nicht mehr nüchtern. Dann könnte ich wahrscheinlich nicht mehr klar denken. Und deshalb sagt ja die Bibel auch, oder? Wir sollen eben uns nicht berauschen mit Wein. Aber ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ein gutes Glas Wein zum Essen ist etwas Gutes. Versteht ihr, oder? Das hat Gott geschenkt. Jetzt in meiner Überzeugung. Aber eben nüchtern bleiben. Was heißt nun nüchtern sein geistlich? Das heißt, wach bleiben. Nicht geistlich einschlafen. Wach sein. Nicht alles, sage ich mal, oder es gibt also die beiden Extreme. Entweder ist alles schlecht, oder man kritisiert alles, oder das andere Extrem ist, alles ist okay. Wenn jemand kommt und über Jesus spricht, ist das einfach mal okay. Also, du darfst ja nicht richten, oder? Aber die Bibel sagt, prüfet alles. Also prüfen sollen wir, oder? Eben wach sein, nüchtern sein, gerade auf verschiedene Winde von Lehren, die da manchmal so durch die Gemeinden blasen, oder? Da sollen wir wach sein, wachsam und eben geistlich wach. Eben diszipliniert, urteilsfähig. Wir gehen mal weiter im Text. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen, aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn ihr den Petrusbrief lest, dann merkt ihr, er ist ganz im Alten Testament. Vieles ist so verwoben mit Texten aus dem Alten Testament. Und auch hier zitiert er aus dem dritten Buch Mose, ganz zentraler Vers, wo Gott sagt, ich bin heilig. Deshalb sollt ihr heilig sein. Ich knüpfe in diesem Sinne, ich habe nämlich kurz nachgeschaut, was ihr so als letzte Predigt hattet. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ging es da um das Salz der Welt zu sein. Stimmt das? Genau. Also ich knüpfe jetzt da an dem auch an, oder? Wir sollen eben Salz und Licht sein in dieser Welt. Und damit das auch klar ist, es ist nicht so, dass wir irgendwie die Gunst Gottes uns erwirken können durch unsere Reden und Tun. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie sagen, oh ja, wir sollten jetzt dies und jenes und das andere machen, damit uns dann Gott irgendwie gnädig ist. Nein, Gott ist uns schon gnädig, das ist durch Gnade, durch Glauben. Aber weil wir eben Kinder Gottes sind oder geworden sind, weil das dieses Vorrecht ist, dass wir wiedergeboren sind in die Familie Gottes, möchten wir unserem himmlischen Vater gefallen. Wollen wir seinem Willen suchen und ihm gefallen und unsere eigensüchtige Wünsche, so ist das jetzt hier übersetzt und auch vom griechischen Wort her ist das eigentlich der innere Antrieb für etwas, die Motivation, das muss nicht unbedingt negativ sein. Es ist sogar zentral, dass wir innere Antriebe haben. Ist ja übrigens eine Krankheit, oder? Wenn jemand depressiv, antriebslos, kennt ihr das? Auch schon gehört, oder? Keine Lust für nichts, oder? Also, das ist etwas Gutes, aber unsere alte Natur, die ist eben eigenwillig, eben sucht den eigenen Willen, ist eigensüchtig und sucht eben nicht das, was Gott letztendlich gefällt. Und wenn wir zurückdenken, bevor wir zum Glauben kamen, dann haben wir eben unser Ding gesucht, unsere Erfüllung. Und da sagt er, das soll eben nicht mehr so sein. Wir sollen jetzt ein Leben haben, das geheiligt ist. Nun, was heißt jetzt eben heilig sein oder Heiligung? Manchmal hat man so gewisse Vorstellungen, jetzt in unserem Kontext da, ist das wahrscheinlich kein Problem mit den Heiligen oder die Heiliggesprochenen, oder? Das ist zum Beispiel im Kontext, der lateinischen Kontext, oder? Wo man sehr stark mit dem römisch-katholischen Hintergrund, oder? Wenn man von heilig, dann denken Sie an irgendeine Heilige und Heiliger, der da irgendwann mal heilig gesprochen worden ist, oder? Und wir wissen ja aus dem Wort Gottes, Paulus, oder, spricht ja die Einzelnen als Heilige an. Also du bist ein Heiliger, bist eine Heilige. Und das tönt manchmal ein bisschen komisch, oder? Okay, also meine, du kennst mich nicht, oder? So heilig bin ich jetzt eben auch wieder nicht, oder? Also versteht ihr, oder? Aber wenn wir das biblisch betrachten, dann sind wir heilig, weil heilig sein heißt für Gott abgesondert. Aus dieser Welt rausgenommen für Gott. Wir sind für Gott abgesondert, deshalb sind wir heilig. Das ist unsere, man sagt eben auch, Stellung vor Gott. Das ist das, was wir erhalten haben in Gott. Etwas anderes ist jetzt unser Wandel, unsere Praxis. Und das sollen wir, das sind wir aufgerufen, eben heilig zu sein. Und heilig zu sein hat eben diese beiden Aspekte. Das eine ist, im Reden, Wandel, eben heilig zu sein im Sinne von eben ausgerichtet auf Gott. Und das Zweite ist unser Wesen, wir selber, unser innerer Mensch, der umgestaltet werden soll in das Bild Christi. Und das ist ein Weg, da sind wir unterwegs. Wie Paulus sagt, nicht, dass es schon erreicht hätte, aber wir haben ein Ziel und wir streben danach. Wir wollen. Und werden sehen, wir sind dann auch nicht alleine mit dem. Die Frage ist natürlich dann, ja, wie geht das? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also zum Beispiel der Paulus, Römer 7. Kennt ihr die Stelle? Oder da diskutiert er ja irgendwie und sagt, ja, die Sünde in mir. Doch das Problem. Ich will eigentlich das Gute tun, aber manchmal kann ich es nicht. Oder schaffe es nicht. Auch schon da erlebt? Also für alle, die das nicht erlebt haben, dürfen jetzt mal kurz ein Nickerchen machen, dass ich dann fertig bin. Aber versteht ihr, was ich meine? Das gehört zu uns. Oder wir, weil das eine ist ja überhaupt mal zu erkennen, was ist Gottes Wille. Und wenn wir eben die Bibel lesen, wenn wir gemeinsam auch ethische, da geht es ja um die Ethik, oder was ist gut, was ist nicht gut. Da können wir das diskutieren, können das aufnehmen, können das lernen. Und durch den Geist Gottes gibt es eine Erkenntnis, eben mehr als nur Wissen, eine tiefe Erkenntnis, jawohl, das ist gut, das gefällt Gott. Das ist richtig. Und dann haben wir diese Erkenntnis. Und jetzt merken wir im Umsetzen, da hapert es ein bisschen, oder? Da scheint einiges zu gelingen und anderes eben nicht. Und dann ist die Frage, ja, wie schaffen wir das? Wie geht das? Wie können wir denn jetzt geistlich Schritte machen, vorwärts, bei dem eben auch Sieg da ist, nicht Niederlage. Und was mich eben fasziniert ist, dass Gott hier uns ja den Heiligen Geist ins Herz gegeben hat, im Moment der Wiedergeburt. Und der Heilige Geist in uns macht ein Werk, ein transformierendes Werk. Ich möchte da Titus nochmals erwähnen. Also im Titusbrief hat Paulus sagt hier ja, in Vers 5, errettet durch das Bad der Wiedergeburt und jetzt kommt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Diese Erneuerung oder eben Transformation. Das heißt, wenn du mit deiner eigenen Kraft dich verändern willst, versuch mal geduldiger zu werden, selber. Also man könnte jetzt ein Buch studieren darüber, oder? Dann hat man die Erkenntnis. Oder? Und dann kommst du in eine Situation, wo du einfach merkst, wow, das bringt mich auf 180. Oder? Schon wieder. Oder? Und dann merkst du, okay, das ist jetzt die Situation, da bin ich jetzt genau eben nicht geduldig und langmütig. Und verständnisvoll, wie ich sollte. Und dann fragt man sich dann, Herr, wie geht das? Wie kann diese Veränderung in mir vonstatten gehen? Ich kann es ja nicht. Und dann sehen wir, der Heilige Geist ist da und kann diese Erneuerung in dir vornehmen. Jetzt ist aber so, es gibt ja Leute, die denken, okay, es gibt einen Kongress, weiß ich nicht wo, sage jetzt mal New York, das ist ein super Typ, oder? Da musst du nur hingehen, der betet, legt dir die Hände auf, baff, und dann ist alles gut, oder? Dann bist du nachher gerade wieder 10 Schritte weiter. Und dann sage ich immer, ja, du, geh mal, schau. Danach prüfst du dich, ob das wirklich geklappt hat, oder? Nein, so funktioniert das nicht. Es funktioniert im Alltag. Heute Nachmittag, heute Abend, morgen am Arbeitsplatz oder an der beim Nachbarn, der ein bisschen unangenehm ist und so weiter, oder? Dort passiert das. Ganz praktisch, ganz einfach. Manchmal ganz still. Da will Gott dein Herz verändern. Und was mich auch fasziniert, immer wieder neu, Gott macht das nicht einfach so und sagt, ah, okay, der Jürgen muss ein bisschen umprogrammieren, oder? Als Informatiker oder sowieso, oder? Ein bisschen programmieren und dann funktioniert der Jürgen wunderbar. Ja, das können wir mit Robotern machen, oder? Aber dann ist es ein Roboter. Dann muss er genau so funktionieren, wie ich es programmiert habe. Aber Gott sieht dich nicht als Roboter. Er macht einfach was, okay, das ist umprogrammieren. Nein, du bist in seinem Bild gemacht und er lässt dir den Freiraum. Und er möchte, dass du einsichtig siehst, jawohl, das ist gut. Ich will das auch. Und dann ist es dieses Zusammenarbeit, dieses Zusammenspiel, dass du erkennen kannst, dass du da aber ganz bewusst, wo du auch falsch gehandelt hast, das bekennen kannst, wieder in Ordnung bringen kannst, wenn es mit anderen zu tun hat, in diesem Kreislauf der Erneuerung. Und dann wird der Heilige Geist in dir eine Wirkung entfachen, wo vor allem deine Nächsten merken werden. Auf einmal, okay, doch, jetzt ist er geduldiger geworden. Oder? Es ist ganz gut, wenn die anderen das bemerken, hoffentlich, oder? Ab und zu kann man ja fragen, du, wie sieht es jetzt aus? Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist das, was der Herr will. So dass wir letztendlich eben wirklich mehr sein und nicht Schein sind, oder? Das ist eben ganz wichtig. Also das ist immer wieder das Problem, ich denke gerade auch in unserem Kontext, dass man gerne etwas sein möchte, was man gar nicht ist. Und das hat dann auch mit authentisch sein zu tun. Ich gehe mal weiter und wir schauen uns Vers 17 an. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeder nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange er noch hier, also in der Fremde in Bezug jetzt auf den Himmel, oder? Sind wir hier in der Fremde, seid ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Und ich denke, das ist auch einer, es gibt eben mehrere Schlüssel, aber einer der Schlüssel ist die Ehrfurcht. Und da müssen wir wahrscheinlich immer wieder neu lernen. Ich persönlich muss sagen, als Schweizer habe ich das bewusst lernen müssen. Und wir Schweizer haben nicht so viel Ehrfurcht vor der Obrigkeit, oder? Einverstanden. Wir haben so ein Gefühl, ja, das ist... Das habe ich dann eben gerade in Thailand, oder? Ich meine, wenn die dann nur schon ein Bild sehen, oder vom König, oder? Dann nehmen die Hände weg vom Steuer und machen kurz so, oder? Und du betest, Herr, nicht zu lange, gell? Also versteht ihr, was ich meine? Das ist diese Ehrfurcht haben vor jemand, der größer ist als du, der über dir steht. Das ist nicht blinde Angst, sondern das ist ein tiefer Respekt haben vor Gott, der eben, wie wir vorhin gehört haben, ein Universum geschaffen hat, das sichtbare Universum, es gibt noch das Unsichtbare. Mit weiß ich wie viele Engel und etwas, was wir gar nicht vorstellen können. Und das ist unser Gott. Und da sollen wir diesen Respekt haben, diese Ehrfurcht. Dass wir seine Größe, seine Majestät, seine Herrlichkeit anbeten können. Wirklich, dass wir erkennen, ich glaube, je mehr wir erkennen, wie er ist, umso mehr sehen wir uns, wie klein und nichtig und letztendlich eben unheilig wir sind. Und das soll uns genau in diese Ehrfurcht reinbringen. Ich gehe weiter mit dem Vers 18, ihr wisst doch, und jetzt kommt dieses Thema, das ich zu Beginn hatte, oder? Dass ihr freigekauft worden seid von dem sinnlosen, ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis, was der Preis für diesen Loskauf war, eben nicht Gold und Silber, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus Christus. Sein heiliges Leben, das war der Preis, um dich loszukaufen, um mich loszukaufen. Und das muss uns immer wieder bewusst sein, in diesem Bewusstsein auch leben. Schon vor der Schaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Gott, der Mensch geworden ist, damit er sein heiliges Leben hingeben kann, um das Problem der Sünde und des Todes zu lösen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Deshalb sollen wir eben als Antwort, wie es in Römer 12 auch heißt, in den ersten beiden Versen, uns selbst hingeben als lebendiges Opfer. Opfer ist ja etwas, das wir freiwillig geben. Das Opfer kann sein ein Opfer des Lobes, Hebräer 13. Das Opfer kann sein, dass wir etwas von dem, was wir besitzen, geben. Aber Römer 12 geht weiter und sagt, du als ganzer Mensch kannst dich sagen, da bin ich, Herr, ich gehöre dir. Mach du etwas. Ich möchte, dass du in mir das verwirklichen kannst, was du als guten Pläne für mein Leben hast. Wir gehen weiter. Petrus wird dann wieder ganz praktisch. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr auch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Über Liebe wird ja viel geredet, gesprochen, geschrieben und so weiter. Und langläufig, wenn man spricht von Liebe, dann haben viele ein bisschen eine ganz falsche Vorstellung von Liebe. Und denken irgendwie an Sexualität anstatt wirklich von Liebe. Also versteht ihr, was ich meine? Und wenn die Bibel jetzt von der Liebe spricht, die Gott uns gezeigt hat, oder der Heilige Geist, gemäß Römer 5,5, in unsere Herzen ausgegossen hat, diese Agape-Liebe, dann ist das diese selbstlose Liebe. Die liebt jemanden nicht, weil er liebenswürdig ist. Oder? Von Natur aus können wir schon lieben. Eben die, die liebenswürdig sind. Bei den anderen haben wir eben ein bisschen Probleme. Und auch das, oder, kann nur durch die Liebe, die als Frucht des Heiligen Geistes, Galater 5, oder, in uns bewirkt werden, können wir diese Liebe auch praktisch werden lassen. Und wirklich einerseits unsere Mitgeschwister lieben, aber auch alle Menschen um uns herum mit dieser selbstlosen Liebe lieben. Und das ist dann eine praktische Auswirkung, das ist das, was man dann wirklich sieht. Ich habe mir ein paar Fragen aufgestellt, das kann man mal einfach mal überlegen, wo stehe ich? Also keine Angst, ich komme nicht fragen. Liebe ich, ohne dabei Anerkennung zu suchen? Mal eine Frage. Diene ich anderen, auch wenn es niemand bemerkt? Auch eine Frage, oder? Bin ich bereit, für in der Liebe jemand oder etwas zu tun, das gar niemand bemerkt? Freue ich mich über das Wohl des anderen, auch wenn ich selbst nichts davon habe? Oder vielleicht sogar noch ein bisschen provokativer. Freue ich mich über den Erfolg des anderen, den ich gerne hätte? Das sind so Fragen, oder? Da kann man sich ein bisschen challengen, oder? Und sagen, okay, wie sieht das aus bei mir? Und eben nochmals, wenn ihr dann merkt, doch nicht ganz so, dann dürfen wir es einfach dem Herrn bringen. Dann dürfen wir mit Jesus darüber reden. Das ist doch das Wunderbare. Wir dürfen dann einfach zu ihm kommen und sagen, schau, so ist es. Vielleicht gibt es ja auch mal Neid. Ich weiß nicht, ob ihr das hier kennt, da in Rheineck, ob es das gibt. Ja, wenn man so etwas entdeckt hier, oder? Dann dürfen wir mit dem Herrn reden darüber. Sagen, Herr, schau, ich weiß, vor Jahren habe ich dann, den Namen habe ich schon wieder vergessen, aber irgendjemand, der hatte da eine Firma, oder? Und das ging da wunderbar, oder? Hatte wirklich Erfolg. Und irgendwie habe ich gesagt, also, so viel wie der weiß, weiß ich auch. Wieso habe ich nicht so viel äußeren Erfolg? Das war auf einmal in mir drin. Da habe ich gesagt, oh, da musste ich eben mit dem Herrn noch ein Gespräch dann haben unter vier Augen, oder? Weil, versteht ihr, das ist so schnell da, oder? Also ich denke, als Mann so in vollen Jahren, oder, will man Erfolg haben, oder? Das ist ganz natürlich. Und dann sieht man andere, die haben Erfolg, und dann denkst du, ja, okay, was macht jetzt der anders, oder was hat der anders, oder? Und dann siehst du, oder, solche Sachen, das sind Fragen, da sehen wir, wie es wirklich um unsere Liebe steht. Aber eben das Gute ist, wir können das mit dem Herrn besprechen und dann kann er durch seinen Heiligen Geist Veränderung schaffen in uns. Noch der letzte Abschnitt jetzt in diesem Textteil. Ihr seid ja von Neuem geboren. Und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Genau das bestätigt die Schrift, wenn sie sagt, jetzt zitiert der Jesaja 40, alles menschliche Leben gleicht dem Gras. Gut, das haben wir jetzt vor allem diesen Sommer gesehen, oder? Wie schnell das dann verwelken kann. Ja? Und all seine Herrlichkeit, da geht es wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort des Herrn hat für immer und ewig Bestand. Und dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, die gute Botschaft, die euch verkündigt worden ist. Petrus führt also unsere Gedanken auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Und sagt, schaut, ihr seid zum Glauben gekommen, weil ihr die Botschaft aus der Bibel gehört habt. Das war wie der Same. Und dann natürlich durch, ich sage es mal, die Bewässerung des Heiligen Geistes und auch unser Ja, ist dann neues Leben entstanden. Das ist ganz wichtig, da zu sehen, das ist das Wort Gottes. Paulus sagt das dann auch im 2. Timotheus Kapitel 3, dass eben dieses Wort Gottes so zentral ist, sowohl um die Erkenntnis zu geben für eben letztendlich das Heil, aber auch im Weg mit dem Herrn. Er sagt dann hier, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sein, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und das ist natürlich ein weiterer Schlüssel, das Wort Gottes. Und auch da kann sich jeder wieder prüfen, wo stehe ich? Was habe ich mir vielleicht Anfang Jahr vorgenommen, um in der Bibel zu lesen oder zu studieren oder vielleicht auch einen Kurs zu besuchen. Da hören wir dann nachher noch was davon, oder? Mal immer gerne ein bisschen Schleichwerbung für Bible College, oder? Und wo stehe ich heute? Die Hälfte von mir ist ja schon durch, oder? Es bleiben noch ein paar Monate. Wo stehe ich heute? Und wenn wir das schauen in unserem Leben, als diese Zeit, die wir mit Gott verbringen wollen, eben indem wir im Wort lesen und Gott zu uns sprechen lassen und im Gebet, im Austausch sind, diese Zeit ist im Normalfall, auch da wieder könnt ihr mich korrigieren, wenn es bei euch nicht so ist, sehr angefochten. Und ich selbst merke es auch. Manchmal kommst du am Morgen und hast so eine Pendenzenliste, oh, ich sollte das, das und das machen. und dann sagen, nein, jetzt will ich zuerst mit dem Herrn darüber reden und auch wirklich sein Wort lesen. Und da möchte ich auch Mut machen. Eben in all den Jahren, die ich mit dem Wort Gottes mich beschäftigt habe, wenn ich so zurückblicke, muss ich sagen, wenn ich nichts bedauere, dann ist die Zeit, die ich investiert habe, in das Wort Gottes. Es gibt manchmal Sachen, bei denen man sagt, oh, das hätte ich besser nicht gemacht. Aber deine Zeit zu investieren, um das Wort Gottes besser kennenzulernen, damit es in seiner Wirkung in dir Veränderung vornehmen kann, damit du befähigt wirst, wieder anderen auch das Wort in Weisheit weiterzugeben, das sollte ganz, ganz zentral sein in unserem Leben. Und da dürfen wir uns einfach auch wieder ganz neu ins Licht Gottes stellen lassen. Deshalb bin ich wirklich geheiligt in meinem Leben, was das anbelangt. Ich möchte euch einfach ermuntern dazu. Also ich fasse zusammen. Ihr habt gesehen, ich habe da solche Symbole und Klammerbemerkung, Quelle ist mit einigen Anweisungen ChatGPT. Ja? Also einfach damit das, also ich habe das gezeichnet, aber er hat es für mich gezeichnet. Wenn man sie ein bisschen gut zuspricht, macht er manchmal mehr oder weniger das, was man will, oder? Also, wir haben gesehen, zuerst geht es darum, dass unser Denken ausgerichtet ist. Dort fängt es an. Eben im inneren Menschen, in unseren Gedanken. Dann sollen wir unseren Wandel wirklich ausrichten nach Gottes Wesen. Und letztendlich im dritten Punkt eben in dieser Ehrfurcht auch vor Gott stehen. Eine ehrfürchtige Verantwortung auch übernehmen für unser Leben. Dann viertens eben daran denken, wir sind teuer erkauft mit dem Blut Christi. Wir gehören nicht uns, wir gehören ihm. Dass uns das immer wieder bewusst ist. Aber er lässt uns Freiheit. Das ist nicht wie damals beim Sklavenhandel, oder? Bei meinem Mäuel, den ich gekauft hätte, oder? Der hat keine Wahl gehabt, der musste gehorchen, sonst gab es Ärger, oder? Also für ihn. Aber wir sind nicht so gezwungen. Gott möchte, dass du freiwillig wirklich ein Sklave, ein Knecht Gottes bist. Übrigens ist Knecht Gottes ein Ehrentitel in der Bibel. Und dann eine Folge daraus, eben 15, ist wirklich diese aufrichtige Liebe unter Geschwistern auch, die sich dann eben auch praktisch zeigt. Und der letzte Punkt eben das Wort Gottes, das eben letztendlich dann auch in uns ein Same ist für das Gute, das Gott in uns bewirken kann. Wir haben jetzt eine kurze Zeit, wo eben jeder diese Fragen auch sich überlegen kann. Wo stehe ich? Wo möchte Gott einen nächsten Schritt machen mit mir, in meinem Leben? Wo möchte ich mich bewusst auch wieder ihm weihen? Es gibt immer wieder so Momente, oder, wo wir das wieder ganz bewusst vornehmen können.